Ja, also die unabhängige internationale Kommission zur Aufklärung der Wahrheit über den Tod von Uri Jalloh hat sich gegründet, um den Fall aufzuklären. Im Angesicht der Tatsache, dass der deutsche Rechtsstaat das nachhaltig nicht tut. Aber es geht halt nicht nur um diesen Fall alleine, sondern es geht halt eben auch um die Einordnung des Falles in größere Strukturen, also wie es möglich ist, dass solche Verbrechen innerhalb der Polizei passieren, wie es möglich ist, dass die Strafverfolgungsbehörden quasi auf der ganzen Linie versagen und ja nicht nur versagen, sondern halt eben auch Versagen in einem Sinne, dass Aufklärung versagt wird, vorenthalten wird. Es sind Beweismittel verschwunden, es sind Beweismittel hinzugefügt worden, wie das Feuerzeug. Es sind Akten quasi manipuliert worden und so weiter. Und dann eben auch die Frage, wie diese Deutungshoheiten, die dann der Rechtsstaat aufstellt, in der Gesellschaft nachhallen, Wirkung finden und wie man diesen ganzen Prozess als institutionalisierten Rassismus und beschreiben kann. Das ist im Groben die Zielstellung der Kommission gewesen. Die Informationen, die jetzt noch dazugekommen sind über die Tote von Mario Bichtemann 2002 im gleichen Polizeirevier und Hans-Jürgen Rose 1997 mit sehr eindeutigem Bezug zum Polizeirevier, haben die Kommission jetzt veranlasst, diese beiden Fälle auch mit in die Aufklärungsroutine einzubeziehen, um hier eben auch zu schauen, warum sind da keine Konsequenzen gezogen worden, aus dem ersten Fall nicht, aus dem zweiten Fall nicht, inwiefern hat sozusagen dieses Versagen in diesen beiden Fällen zum Tod von Uri Jalloh geführt bzw. beigetragen. Ja, das ist so das Grobe, was die Kommission sich vorgenommen hat. Gestern hat der Rechtsanwalt Major Angelelli auch nochmal gesagt, es geht darum, mit allen beteiligten Personen, die sachdienliche Informationen dazu haben, zu sprechen, insofern dass die Organe der Rechtspflege der Bundesrepublik Deutschland sind, dann gerne auch. Bisher hat es nur ein Gespräch gegeben mit einem Vertreter des Generalbundesanwaltes, Kai Lohse, im März diesen Jahres. Und da hat die Kommission Bezug drauf genommen, dass sie sozusagen die Begründung zur Ablehnung seiner Zuständigkeit nicht wirklich nachvollzogen werden können.
Das ist ein ganz schön immenser Arbeitsauftrag, den da die unabhängige internationale Untersuchungskommission angenommen hat und eben auch schon seit Januar dieses Jahres dazu arbeitet. Du hast schon so ein bisschen auch die Felder benannt. Das heißt, es geht nicht nur darum, den Fall Uri Jalloh aufzuklären, sondern es geht auch darum, Verzweigungen, eventuelle Ähnlichkeiten zu anderen Fällen in Dessau am Polizeirevier aufzuklären, wo es ebenfalls marginalisierte Menschen traf, die dort in den letzten 20 Jahren tot aufgefunden wurden oder aber verstorben sind in der Polizeizelle. Außerdem geht es darum, institutionellen Rassismus da auch aufzudecken. Das ist alles der Arbeitsauftrag. Wie geht da so eine Kommission eigentlich vor? Du hast schon gesagt, Gespräche sind angezielt, diese zu führen mit allen bislang auch irgendwie Involvierten in diesem ganzen Fall. Was macht da so genau diese Arbeit aus, die man ja jetzt schon seit einem Dreivierteljahr beobachten kann?
Also die Kommission hat drei verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Die erste Arbeitsgruppe sind Juristen, die sozusagen die Akten zu dem Fall anschauen und weitere Schlüsse versuchen daraus zu ziehen, Fragen stellen und dann eben schauen, wer diese Fragen beantworten kann. Die zweite Gruppe ist ein Rechercheteam, die sozusagen schauen, welche Zeugenaussagen, welche Hintergrundinformationen können noch beschafft werden zu dem Ganzen. Und die dritte Gruppe ist eine Gruppe, die aus Sozialwissenschaftlerinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft besteht und die halt eben diese größeren Zusammenhänge institutionalisiert des gesellschaftlichen Rassismus ausleuchtet. Zusammenhänge versucht herauszuarbeiten, Gemeinsamkeiten mit anderen Fällen herzustellen, dieses Phänomen halt in einen größeren Rahmen zu setzen. Also da geht es um die Entrechtung von bestimmten Personengruppen, da geht es um die Diskriminierung, das Racial Profiling von bestimmten Personengruppen beziehungsweise Profiling jetzt nicht nur im ratifizierten Sinne, sondern eben auch im sozialen Sinne. Und wie diese Arbeit die wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, weil das ja die Grundlage dafür ist, dass das passieren kann. Wir haben jetzt in dem neuen Fall des Kurden, der in der JVA Kleve verbrannt ist, ja gesehen, dass es da schon eine etwas andere Reaktion von Medien und Politik und Zivilgesellschaft gegeben hat, dass das nicht mehr so einfach glatt durchläuft, die Deutungshoheiten, die da aufgestellt werden, die im Übrigen die gleichen sind wie bei Uri Jalloh. Der Mann hat sich selber angezündet und dann wird kriminalisiert, die Person kriminalisiert, indem halt gesagt wird, er hätte dieses und er hätte jenes gemacht, was aber mit dem eigentlichen Sachzusammenhang, dass er zu Unrecht dort in dieser Justizvollzugsanstalt saß, gar nichts zu tun hat. Und darauf, auf die eigentlichen Fragen gibt es keine Antworten, die müssen ermittelt werden. Aber alle Informationen, die zur Kriminalisierung des Opfers beitragen, werden natürlich in der Öffentlichkeit gestreut und breit getreten und so dargestellt, als gäbe es Gründe, die dazu geführt haben, dass...
Vielleicht auch nochmal, um auf die Arbeit der Internationalen Unabhängigen Untersuchungskommission zu blicken. Um ihrer Arbeit nachgehen zu können, fördert ja die Kommission eine vollständige Akteneinsicht in die Fälle Uri Jalloh oder aber auch Hans-Jürgen Rose oder Mario Bichtermann. Wie abhängig ist die Kommission dabei vom Wohlwollen staatlicher Ermittlungsbehörden und wie sieht es genau mit diesem Wohlwollen aus?
Na, das Problem ist ja, dass sozusagen, da die Kommission mit der Familie zusammenarbeitet, besteht natürlich auch eine Kooperation mit den Rechtsbeiständen der Familie, sowie mit der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Aber das eigentliche Problem ist ja, dass nicht mal die teilnehmenden Parteien im Rechtsstreit, also hier die Anwältinnen der Familie, eine vollständige Akteneinsicht haben. Also bezüglich des Vermerkes von Oberstaatsanwalt Bittmann sind die wesentlichen Stellen, die sich um die Polizisten drehen, geschwärzt. Und in der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Halle sind ganze Blätter geweißt, also quasi fehlen in der Akte, die sich begründend darauf beziehen, warum das jetzt kein Grund zur Einstellung sein soll. Insofern wissen schon die Rechtsbeistände der Familie nicht oder können nicht begründen ausführlich, wie die Einstellungsbegründung anzugreifen ist, weil eben keine vollständige Aktenlage vorliegt. Das ist das, was die Kommission im Wesentlichen gefordert hat. Darüber hinaus gibt es halt eben Anträge der Kommission oder Forderungen der Kommission, die Anträgen der Rechtsbeistände entsprechen, die sich auf die Asservate beziehen, da die Generalstaatsanwaltschaft ja ganz offensichtlich keine wirklichen Ideen hat, wie man hier die Ermittlungen an welchen Stellen noch weiterführen könnte und es seitens der Familie noch offene Fragen gibt, die gutachterlich zu klären sind bezüglich dieser Asservate, müssten die halt freigegeben werden, damit dort weiter Spuren- und DNA-Untersuchungen dran gemacht werden können. Das betrifft die Asservate in der Gerichtsmedizin von Uri Jalloh, beziehungsweise das ominöse Feuerzeug, was ja klar manipuliert worden ist, dass damit sozusagen weitere Ermittlungsschritte von Seiten der Kommission auch getan werden kann, wenn das dann der Rechtsstaat selbst nicht tut. Ganz prinzipiell steht zu vermuten, dass der Rechtsstaat die Akten jetzt nicht freigeben wird in aller Umfänglichkeit für die Kommission. Der Rechtsstaat hat die Kommission jetzt auch nicht anerkannt im eigentlichen Sinn, da es ja dafür keine Rechtsgrundlage gibt, noch nicht. Das soll ja auch Teil der Kommissionsarbeit sein, dass man da Strukturen und Netzwerke etabliert, die in solchen Fällen von systematischer und tödlicher Gewaltanwendung gegen Menschen in Staatsobhut, dass die dann unabhängig geklärt werden bzw. begleitet werden, dass da Zugriffsrechte bestehen, dass eben diese Ermittler nicht sozusagen die eigenen Verbrechen ermitteln, sondern während sie das tun, dann eben von Menschen begleitet werden, die da unabhängig, also vollständig unabhängig sind und auch eben nicht institutionell gebunden. Das bleibt also abzuwarten, wie sich der Rechtsstaat dazu positionieren wird. Im Moment ist es ja die reine Verschleppungstaktik seitens der Generalstaatsanwaltschaft. Die Einstellungsverfügung aus Halle ist jetzt nicht so komplex, dass man die Rechtsmäßigkeit nicht einschätzen könnte. Dazu muss man jetzt nicht unbedingt ein Jahr brauchen, um das festzustellen, wie man sich dazu positioniert als Generalstaatsanwaltschaft. Und im Übrigen haben sie ja im Februar gesagt, es wäre zu Ostern ja dazu zu sagen. Zu Ostern haben sie gesagt, im Sommer, Anfang des Sommers, haben sie auf den gleichen Sommer verwiesen. Und jetzt, wo wir Herbst haben, geben sie die Prognose ab, dass sie im Herbst sich dazu äußern wollen. Also da kann man jetzt nicht so sehr viel von halten. Also die Verlängerung der Fristen unbegründeterweise hat halt eben schon mehr als dreimal stattgefunden. Insofern ist von diesen Ankündigungen erstmal nicht viel zu halten oder zu erwarten, außer dass es halt eben eine ganz offensichtliche und reine Verschleppungsmaßnahme ist.
In anderen Bereichen scheint die Arbeit der Justiz da ja schneller voranzukommen. Also heute stand ein Aktivist der Ojalo-Initiative in Dessau vor Gericht und ihr wart heute auch bei genau dieser Verhandlung anwesend, habt sie beobachtet. Was wird den Betroffenen vorgeworfen und wie bewertet ihr den Stand dieses Verfahrens?
Naja, also dem Angeklagten wird vorgeworfen, versucht zu haben, Polizisten zu verletzen, indem er Feuerzeuge in Kopfhöhe geworfen hätte, und zwar handvollweise, und die Polizisten sich da nur durch Seitbewegungen des Kopfes nicht verletzt worden wären. Und deswegen ist der Mann jetzt angezeigt, oder steht jetzt vor Gericht. Heute ist der erste Gerichtstag. Es ist ja so, dass das auch alles schon über 2,5 Jahre her ist. Das heißt, auch da hat man jetzt halt irgendwie erstmal verschleppt und verzögert, bis das Ganze angefangen hat heute. Die Anklage beruht auf 6 Aussagen von Polizeibeamten, die ziemlich abgesprochen klingen, um alle auf eine Person aus der Initiative zeigen, wobei die Situation damals so war, dass er sozusagen garantiert nicht in Kopfhöhe geworfen hat, sondern vor die Füße, so wie er es vorher auch angekündigt hat, aber eben aus dem ganzen Demonstrationszug auch von weiter hinten halt Feuerzeuge nach vorn geworfen wurden. Aber all das wird jetzt sozusagen unserem Aktivisten in die Schuhe geschoben und soll ihm in die Schuhe geschoben werden, sodass er dafür verantwortlich gemacht wird, dass niemand verletzt worden ist. Das ist natürlich eine Repressionsmaßnahme, was wir schon vielfach erlebt haben. Es gab viele Prozesse gegen Aktivisten. Die meisten sind einfach sang- und klanglos wieder eingestellt worden. Aber es ist halt jedes Mal eine Belastung und es ist auch jedes Mal ein finanzieller Aufwand. Man muss Anwälte bezahlen, dass man eine Rechtsvertretung hat. Und für alle anderen ist es jetzt auch nicht unbedingt billig, wegen solcher konstruierten Vorwürfe dann ganze Gerichtsverfahren jedes Mal bezahlen zu müssen. Wir sehen diesen Prozess als einen politischen Prozess, der zur Einschüchterung gedacht ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch um sozusagen das Bild der Initiative in der Öffentlichkeit, ein Bild zu konstruieren, das sozusagen Gewalttätigkeit beinhaltet und all so eine Sachen, für die wir als Initiative letztlich nicht zur Verfügung stehen, nie zur Verfügung gestanden haben und auch in Zukunft nicht zur Verfügung stehen werden. Die Gewalt in diesem ganzen Ojalo-Komplex, der es dann mittlerweile geworden ist, geht eindeutig von Seiten des Staates aus. Und da ist es halt eben nicht nur die Polizei, sondern eben auch genau dieser Justizapparat, der da wesentlich mit dazu beigetragen hat, dass der Fall bis heute nicht aufgeklärt ist. Und das ist auch eine Form struktureller Gewalt, wenn Menschen, die Angehörige verlieren, keine Aufklärung erfahren, also der Aufklärungsauftrag des Rechtsstaates einfach nicht wahrgenommen wird, beziehungsweise diese Angehörigen dann noch gedemütigt werden, indem halt die Angehörigen vor Gericht dann kriminalisiert werden oder selbst als Täter hingestellt werden. Na, diese Dinge gilt es zu durchbrechen. Im Übrigen hat auch die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen, die letztes Jahr Deutschland besucht hat, in dem Abschlussbericht darauf hingewiesen, dass diese Repression gegen die Initiative in Gedenken an Ojalo unterbleiben sollte und dass diejenigen, die dafür Verantwortung tragen, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen ist das auch Teil, um den Kreis zu schließen, zur Kommission, dass die Kommission auch das mit ins Auge nimmt und bewertet. Ja, und das ganz Neue oder das Neue an dieser Veröffentlichung, die wir da gestern auf der Pressekonferenz hatten, ist es halt, dass es eben nicht nur der Fall Uri Cello mehr ist, sondern dass jetzt der Uri Cello Komplex ist, der die beiden anderen unaufgeklärten Todesfälle mit einschließt und halt eben auch der Komplex dahinter der Vertuschung dieser Straftaten steht.